Herzlich willkommen zur Bibelstunde. Vielleicht wundern Sie sich über die Dekoration hier vorne auf der Bühne. Liegestühle, Palmen, Cocktailgläser. Früher als an den öffentlichen Schulen endet bei uns das Schuljahr am Theologischen Seminar Bibelschule Aidlingen. Und heute feiern wir unseren Schuljahresabschluss. Unter dem Motto, die Bibelschule ist kein Erholungsheim. Zitat Christa von Fiebern, Gründerin der Aidlinger Schwesternschaft und der Bibelschule. Ein Jahr lang haben wir gelernt, gearbeitet, geschwitzt, gestöhnt, hoffentlich nicht nur. Und jetzt endet unser Schuljahr. Und wir haben heute Nachmittag im Anschluss hier unsere Abschlussfeier und dazu durften die Schülerinnen Gäste einladen. Und die begrüßen wir an dieser Stelle ganz besonders herzlich. Willkommen allen Gästen. Sie sehen hier vorne auf der Bühne junge Frauen, die ein Jahr lang in der Bibelschule waren bis jetzt. Die bitte ich mal zu winken. Dann gibt es welche, die sind jetzt schon seit 2 Jahren hier. Bitte einmal winken. Und dann gibt es 3, die haben wir an dieser Stelle vor einem Jahr hier verabschiedet. Und die haben ihr Anerkennungsjahr jetzt hinter sich gebracht und vorgestern ihre Ausbildung mit dem Kolloquium endgültig abgeschlossen. Können die auch mal winken? Wir wissen, dass manche von Ihnen regelmäßig und treu für unsere Bibelschule beten und wollen Ihnen an dieser Stelle auch einmal ganz herzlich Danke sagen dafür. Diese intensive Beschäftigung mit der Bibel und mit dem eigenen Glauben, die ist nicht unangefochten. Und es tut uns richtig gut, dass wir wissen, da gibt es Menschen, die einfach für unsere Bibelschule beten. Ganz herzlichen Dank. Und jetzt dürfen alle, bis auf die vom 2. Jahr, die Bühne wieder verlassen. Und die von BK2, die haben jetzt einen besonderen Beitrag für uns alle.
Hallo, wir möchten Sie ganz besonders begrüßen vom 2. Ausbildungsjahr. Mitte 1600 schrieb Johann Frank einen wunderschönen Text. Dankeschön. Später war das die Grundlage für den Choral von Johann Sebastian Bach, Jesu, meine Freude. In allem Auf und Ab, in allem Schweren, das das Leben manchmal mit sich bringt, ist Jesus immer unsere Freude. Ganz passend auch zu der Jahreslosung, Gott nahe zu sein, ist unser Glück. Wir möchten dieses Lied nun für Sie singen und wünschen Ihnen heute eine schöne Bibelstunde.
Diese Klasse ist es, die sich auch den Predigttext für heute wählen durfte. Und sie haben sich gewünscht, etwas zu hören über das Wort von Jesus aus Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und wir freuen uns sehr, dass Herr Dekan Klaus-Dieter Stoll uns heute die Predigt über diesen Text halten wird und begrüßen Sie auch ganz herzlich. Wir wollen miteinander singen. Du bist unsere Zuversicht, du bist unsere Stärke. Nummer 442. Wir wollen miteinander auch einen Psalm beten. Es ist der Psalm 121, ein Lied aus dem Gesangbuch der Bibel über den treuen Menschenhüter, Gott, den treuen Menschenhüter. Und wir beten den Text gemeinsam. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ausgang und Eingang, das sind Situationen, die einem Sorgen machen können. Wenn was neu anfängt oder wenn etwas aufhört und man weiß noch nicht genau, was kommt. Das nächste Lied, das wir miteinander singen wollen, spricht uns zu, lege deine Sorgen nieder. Und weil dieses Lied vielleicht nicht alle kennen, singen ein paar von den Schülerinnen mit uns zusammen. Dann sind wir sicherer. Und nun freuen wir uns auf die Predigt.
Ja, heute ist soweit. Endspiel. Auch für die Bekalerinnen, für die Schülerinnen, die jetzt ein ganzes Jahr hier gebüffelt haben und jetzt das Endspiel ihres Schuljahres erleben. Die Bibelschule ist kein Erholungsheim. So steht es auf der Einladungskarte, die wahrscheinlich die meisten von Ihnen auch in die Hand bekommen haben. Und damit wird er auch zur Schulabschlussfeier eingeladen, zum Endspiel der Bibelschule. Mit diesem Satz wird Christa von Fieban zitiert. Schwester Irmgard hat es vorhin schon genannt. Sie hat ja das Eidlinger Diakonissenmutterhaus gegründet. Und am Ende dieses Satzes steht, zumindest auf der Einladungskarte, ein Punkt. Ich kann mir allerdings gut vorstellen, dass dieses Zitat ursprünglich mit einem Ausrufezeichen geendet hat. Wenn ich es richtig verstehe, war die Bibelschule in Eidlingen zunächst ja ausschließlich Ausbildungsstätte für die Schwesternschaft. Ich stelle mir vor, dass es für die jungen Frauen damals bei aller Begeisterung für ihren Beruf und ihre Berufung in den Dienst als Diakonissen nicht immer leicht war. Vielleicht war es schon damals so, wie es auch heute immer wieder zu beobachten ist. Christen erwarten von einer beruflichen Tätigkeit in einem christlichen Werk Rücksicht, Entgegenkommen, Verständnis, Nachsichtigkeit. Nicht die Leistung soll im Vordergrund stehen, sondern Barmherzigkeit. Das ist im Prinzip auch sicher richtig. Ändert jedoch nichts an der umgekehrt zu erwartenden Einstellung, dass jeder sein Bestes gibt. Es geht doch um Jesus. Und er hat uns nicht nur sein Bestes, sondern sogar sein Leben gegeben. Diese beiden Sichtweisen miteinander in Einklang zu bringen, das kann manchmal an Grenzen führen. Und so wie es auch heute im Zusammenleben vieler auf engem Raum auch einmal weniger beglückende Laute zu hören gibt, so war es sicher auch damals. In einem solchen Zusammenhang kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Satz gefallen ist. Die Bibelschule ist kein Erholungsheim. Nun haben die gewitzten Schülerinnen vom BK2 freilich dieses Zitat auf der Einladung etwas manipuliert. Ganz einfach dadurch, dass sie das K von kein Erholungsheim in Klammern gesetzt haben. Dadurch ergibt sich also eine alternative Aussage. Die Bibelschule ist ein Erholungsheim. Diese Fassung kann wie ein Widerspruch auf die eben bedachte Ermahnung aufgefasst werden. Die Bibelschule ist ein Erholungsheim. In diesem Fall ebenso mit Ausrufezeichen. In diesem Fall könnte man eine Anspruchshaltung dahinter vermuten. In der Bibelschule wollen wir nicht lernen, nicht arbeiten, sondern uns erholen. Aber das wäre ja ein Widerspruch in sich selbst. Habe ich doch durch das ganze Schuljahr hindurch erlebt und es immer wieder bestätigt gefunden, mit was für einer Begeisterung und einem Lerneifer die Schülerinnen sich den Herausforderungen erfolgreich gestellt haben. Wir könnten die Klammerversion aber auch so betonen: Die Bibelschule ist ein Erholungsheim. So verstanden, tut sich hier plötzlich eine ganz andere Dimension auf. Da wird dann staunend oder bekräftigend etwas bestätigt, was man vorher so gar nicht erwartet hatte. Die Bibelschule entpuppt sich als ein Erholungsheim und ich hatte gedacht, da muss man ständig mühsam büffeln. Freilich hat es Christa von Fiban so sicher nicht gesagt, aber das, was wir von ihr kennen und was von ihr überliefert ist, kennzeichnet sie als eine Christin, der, wie bei Maria und Martha, das eine, was Not tut, das Wichtigste ist. Nämlich in Gottes Nähe zu sein, vor ihm zu weilen, zu Jesu Füßen zu sitzen, ihm zuzuhören, von ihm zu lernen, ihn immer besser kennenzulernen. Und wie kann ein solches Anliegen neben dem Verweilen im Gebet besser gefördert werden, wenn nicht durch das Bibelstudium, die Vertiefung in Gottes Wort, das Nachdenken über die Zusammenhänge unseres Glaubens und seine Auswirkungen auf unser Leben und das, was sich damit auch für unser Tun und Lassen ergibt. Wem es um dieses eine geht, genauer um diesen einen, für den bzw. die kann doch nichts beglückender sein, als jede Gelegenheit zu nutzen, ihn noch mehr kennenzulernen, ihm noch mehr nahe zu kommen. Da wird die Bibelschule tatsächlich zur Erholung. Frei nach dem Motto: Wer seine Arbeit liebt, der kann sich viele schöne Stunden machen. So gesehen könnte der Satz auch mit dem eingeklammerten K also durchaus von Christa von Fiban stammen. Und so gesehen stellt er gerade keine Ermahnung, sondern eine Ermutigung dar. Ganz im Sinne des neutestamentlichen Wortes Parakalein, wie es im Griechischen heißt. In der Lutherbibel wird es meist mit Ermahnen wiedergegeben, bedeutet aber genauso auch trösten, ermutigen, beistehen. Kann überhaupt verstanden werden als Schlüsselbegriff für Seelsorge. Nicht umsonst umschreibt Jesus selbst die Aufgabe des Heiligen Geistes mit diesem Wort. Er ist der Tröster, der Beistand, der Anwalt, eben der Paraklet. Und damit sind wir auch ganz dicht bei dem, was die Ausbildung an der Bibelschule hier in Aidlingen erreichen will. Alle, die hier durchs Haus gehen, sollen etwas mitbekommen von der Leitung des Heiligen Geistes. für ihr persönliches Leben genauso wie für ihre berufliche Tätigkeit im Dienst für Jesus, im Dienst mit Jesus, im Dienst durch Jesus. Ermahnung und Ermutigung zugleich also. Fast sollte man denken, die Schülerinnen hätten genau das im Sinn gehabt, als sie die Einladung mit dem eingeklammerten K entworfen haben. Und das traue ich ihnen auch zu. Denn durch das Jahr hindurch haben sie genau das erlebt, beides. Die Mühe und Anstrengung, Schwester Irmgard hat es vorher ja auch schon hervorgehoben, und wie oft habe ich mitbekommen, wie viel auf ihnen lastet und was neben dem regulären Unterricht alles zusätzlich zu leisten ist. Aber auch die Freude und Begeisterung, in dicker Freude, wenn Aha-Erlebnisse, neue Erkenntnisse biblischer Zusammenhänge aufgeschlossen haben und Glücksgefühle, wenn die investierte Mühe zu einem Mega-Erfolg geführt hat, wie zum Beispiel beim Pfingstjugendtreffen. Es ist überhaupt wie im Leben, ständig nur ständig nur entspannt und glücklich sein, ist unrealistisch. Aber auch dauernd angespannt, nur am Kräfte verzehren und nicht mehr zum Atmen kommen, das hat mit Ausbeutung zu tun und widerspricht dem Schöpferwillen Gottes. Da ist es egal, ob man rücksichtslos mit sich selbst umgeht oder ob man durch die Umstände und Interessen anderer gezwungen wird, sich ständig zu verausgaben. Manchmal hat man auch den Eindruck, es hänge mit unserer schwäbischen Mentalität zusammen. So hat es ein afrikanischer Pfarrer auf den Nenner gebracht, der nach mehreren Jahren Austauschdienst in der württembergischen Landeskirche wieder verabschiedet wurde. Auf die Frage, was ihm hier am meisten aufgefallen sei, antwortete er: Die Schwaben schaffen mehr als der liebe Gott. Vielleicht hängt das aber auch mit dem Fleiß zusammen, der insbesondere durch den Pietismus in Württemberg geprägt wurde. Das hat zum Beispiel Hans-Dieter Frauer in seinen Büchern immer wieder herausgestellt. Und dazu gehört unter anderem ja auch die Einstellung, ein Christ ist immer im Dienst. Nur, wenn eine solche Einstellung zur Selbstausbeutung und gar zur Selbstaufgabe führt, dann stimmt das doch mit dem Auftrag Gottes nicht mehr zusammen. Kann das noch zusammenstimmen? Hat Jesus es so gemeint, als er seine Jünger und seine Nachfolger rief? Eine Folge dieser Einstellung findet sich heute immer wieder, nicht nur bei Christen. Menschen brennen aus. Das ständige Gefordertsein zehrt an den Kräften. Totaler Einsatz, für den auch die Nachtstunden herhalten müssen, hinterlässt seine Spuren. Die Enttäuschung über das Ausbleiben erwarteter Wirkungen lähmt auf Dauer die Freude am Dienst. Der innere Antrieb lässt immer mehr nach. Die Arbeit wird zunehmend zur Pflichterfüllung. War man ursprünglich jemand, der sich unermüdlich zur Verfügung gestellt hat, wenn man gebraucht wurde, so ist von dieser Haltung schließlich nichts mehr zu finden. Ja, selbst der Glaube, das Beten, Bibellesen, Gottesdienste, alles lässt einen nur noch erschreckend die eigene innere Leere spüren. So hat es Jesus auf keinen Fall gemeint. Nein, ihm war das leibliche und seelische Ergehen seiner Jünger nicht egal. Als sie von der längeren Reise zurückkehrten, zu der er sie je zu zweit ausgesandt hatte, war das Erste, was ihnen Jesus nach ihren Berichten befahl: Kommt ihr alle abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig aus. So steht es in Markus 6. Jesus forderte nicht grinsenlosen Einsatz, sondern forderte sie auf, auch zur Ruhe zu kommen. Die Kräfte, die verausgabt wurden, müssen auch wieder gewonnen werden. Und dazu bedarf es nicht nur geistlicher Nahrung. Auch der Körper fordert die nötige Auszeit und braucht Gelegenheit, sich zu regenerieren. Ich denke an die Ihnen sicher allen bekannte Geschichte von Elia, der nach dem Gottesurteil auf dem Karmel die große Erwartung hatte, dass sich jetzt endlich alles zum Guten löst. Aber als dann die Isabel ihn mit dem Tode bedrohte, da hatte er nichts Besseres zu tun, als beide Beine unter die Arme zu nehmen und abzuhauen. Weg von allem weg, er war total erschüttert und am Ende mit seinen Kräften zog sich in die Wüste zurück und hatte nur noch vor zu sterben. Ich bin nicht besser als meine Väter, so nimm nun, Herr, meine Seele. Aber Gott ließ ihn nicht los. Und Gottes Seelsorge fing nun nicht an mit einem Appell, Elia, wie kannst du, der große Glaubensheld? Nein, das Erste, was er bekam, war die Erfahrung, ein Engel forderte ihn auf und sagt, steh auf und iss. Hatte ihm Brot gebracht und etwas zu trinken. Sein Körper brauchte zuallererst die nötige Nahrung, bevor es an die seelische Kräftigung gehen konnte. Und so ist es auch bei den Jüngern Jesus. So sorgt Gott dafür, dass wir zuerst das bekommen sollen, was unser Körper braucht. Und dann kann auch die Seele wieder hinterherkommen. Christen in der Nachfolge Jesus sind eben nicht nur mit brennenden Kerzen vergleichbar, die sich selbst verzehren, bis sie ausgebrannt sind. So wird der Dienst Jesu zwar gerne umschrieben. Er hat ja sein Leben hingegeben. Bis zum Tod am Kreuz. Aber dabei wird leicht übersehen, dass Jesus sich während der Jahre seiner Wanderschaft bis zur Kreuzigung in Jerusalem nicht nur verausgabt hat. Immer wieder hat er geruht, sich zurückgezogen und Kräfte gesammelt. Und das erwartet er auch von seinen Nachfolgern. Jesus hebt ja die Ordnung, die Gott in seine Schöpfung gelegt hat, nicht auf. Nein, so wie er an der Bergpredigt ausdrücklich betont, dass er nicht gekommen sei, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. So bestätigt er auch die Ordnung, mit der Gott seine Schöpfung erhält. Und dazu gehört von Anfang an, dass es Rhythmen gibt. Tag und Nacht und Wochen, Zeiträume, die von Arbeit erfüllt sind und Zeiträume, in denen von der Arbeit geruht wird. Das geht sogar so weit, dass Gottes Schöpfungswerk selbst diesen Rhythmus aufweist. Am siebten Tag ruhte Gott von allen seinen Werken. Und was Gott sich selber gönnt, das hat er auch seinen Geschöpfen zugesprochen. Unser Leben besteht nach Gottes Willen nicht nur aus Arbeit. Auch Ruhe und Erholung gehören dazu. Zur Ruhe kommen. Das entspricht eigentlich ganz dem Bedürfnis des modernen Menschen, der von Terminen, Leistungsanforderungen und Erreichbarkeitsanspruch gehetzt wird. Zur Ruhe kommen ist aber auch genau das, was Jesus selbst, nicht nur, wozu Jesus selbst nicht nur seine Jünger auffordert, sondern auch ganz allgemein einlädt. Es sind fast dieselben Worte, die er dafür gebraucht. Kommt, sagt er zu seinen Jüngern, und kommt, fordert er auch alle auf, die er als mühselige und beladene anspricht. Auf der Einladungskarte ist es etwas anders ausgedrückt. Da heißt es, die ihr euch abmüht und bedrückt seid. Aber wie diese sollen auch seine Jünger ruhen, Ruhe finden, sich ausruhen. Auch hier wird in beiden Fällen dasselbe Wort gebraucht im Griechischen. Allerdings spricht Jesus damit nicht den gehetzten Menschen von heute an, obwohl bei genauerem Hinsehen auch der gemeint ist. Diese zur Entspannung einladenden, verheißungsvollen Worte richteten sich nämlich an diejenigen, die ihren Glauben voll und ganz ernst nahmen. So ernst, dass sie von der Einhaltung aller Gebote und Ordnungen überfordert waren. Die jüdischen Zuhörer Jesu waren nämlich geprägt von der pharisäischen Frömmigkeit. Und diese hat Jesus nicht nur kritisiert, nein, er hat sie sogar als vorbildlich angesehen, wie uns in Matthäus 25 berichtet wird. Was Jesus an den Pharisäern kritisierte, war nicht ihr Glaubensernst, sondern ihre Heuchelei. Dass sie anders lebten, als sie lehrten. Glaube und Leben stimmten nicht überein. Aber es war auch das falsche Verständnis des Gesetzes, das er kritisierte. Denn immer war es der Mensch, der sich abmüht und meint, je mehr er sich anstrenge, desto eher müsse er doch Gott auch gefallen. Und so hat es ja auch der reiche Jüngling gefragt, was er noch tun müsse, um das ewige Leben bei Gott zu gewinnen. Aber solches Bemühen endet in der Sackgasse des frommen Perfektionismus. Und da steht der Mensch mit seinem Ich im Mittelpunkt, nicht Gott und nicht Jesus. Nein, nicht wir Menschen sind es, die Gottes Willen vollkommen erfüllen könnten. Auch wenn wir uns noch so sehr abmühen, wir bleiben Sünder, werden schuldig, versagen und versäumen. Nur Jesus ist es, der den Willen Gottes vollkommen erfüllt. Aber das für uns, an unserer Stelle. Wir brauchen nichts mehr, aber auch nichts weniger zu tun, als eben dies für uns anzunehmen. Das ist Glaube. Darin besteht die vertrauensvolle Hingabe an ihn. Das ist das eine, was Not tut. Genau dazu lädt Jesus mit seinen Worten ein. Kommt her zu mir, alle, die ihr euch abmüht und belastet seid, ich bringe euch zur Ruhe. Belastet sind diese Menschen nicht zuerst durch Sorgen um das tägliche Brot, auch nicht nur durch Streit, zum Beispiel zwischen nahestehenden anderen Menschen. Belastet sind sie zuerst durch ihr Gewissen, dass sie den Forderungen des Willens Gottes, wie sie ihn verstehen, nicht richtig nachkommen können. Belastet sind sie vom Leiden an ihrer eigenen Unvollkommenheit, davon, dass sie trotz ernsthafter Mühe doch immer wieder ihre Kanten zeigen, lieblos sind, ihrem eigenen Ideal, wie sie gerne sein möchten, nicht entsprechen. Und gerade sie fordert Jesus auf, zu ihm zu kommen, nicht auf sich zu sehen und ihre eigene Unvollkommenheit, sondern auf ihn. Er legt ihnen keine Lasten auf, die sie nicht tragen könnten. Es ist das Joch pharisäischer Forderungen, das einem die Freiheit raubt. Jesu Joch dagegen ist leicht. Er selbst trägt es. Und stellt sich mit seiner Freundlichkeit und seiner Bescheidenheit als Vorbild vor, von dem wir lernen sollen. Bei ihm und durch ihn werden wir nicht gehetzt. Bei ihm und durch ihn finden wir Ruhe. Ruhe für unsere Seelen, wie es im nachfolgenden Vers heißt. Hier liegt der springende Punkt, den wir gerne übersehen. Die Ruhe, zu der Jesus einlädt, entspricht genau der Ruhe, die Gott am Ende seiner Schöpfungsarbeit eingelegt hat. Und damit der Ruhe, die den siebten Wochentag kennzeichnen soll. Da geht es nicht nur um Pausieren von der Arbeit. Die von Jesus verheißene Ruhe ist kein süßes Nichtstun, kein Dolce Far Niente, auch kein dauerndes Ausruhen auf dem Liegestuhl, wie es das Bild auf der Einladungskarte vermittelt. Die von Jesus anvisierte Erholung hat wenig zu tun mit dem, was wir heute als Wellness bezeichnen und wofür ersatzweise für die Einladung Jesu gewissermaßen ganze Gewerbezweige ihre Angebote in bunten Katalogen verlockend vor Augen führen. Es geht nicht nur um die körperliche Erholung. Viele heute meinen, sie irrigerweise gerade dadurch zu finden, dass sie sich von unterhaltsamen Events ablenken lassen. Nein, es geht um die Rückbesinnung auf den Ursprung, auf die Quelle des Lebens, auf den Schöpfer, der uns in Jesus sichtbar nahe gekommen ist. Hier kommen wir zur Ruhe, hier finden wir neue Kraft, hier sind wir an der Energiequelle angeschlossen, hier wird unser Leben heil. Und damit sind wir wieder bei der Bibelschule, die kein Erholungsheim bzw. ein Erholungsheim ist. Für Christa von Fiebern war genau das Entscheidende, dass sie das Weilen vor Gott, die persönliche Nähe bei Jesus nicht versäumt. Das war ihr wichtiger, als ständig hinter Gottes Aufträgen her zu sein. Und das ist eigentlich auch das Entscheidende in der Bibelschule. Da geht es nicht nur um die Bibel, nicht nur um Gottes Wort. In einer Schule geht es auch nicht nur um Wissen, um Pauken und Wiederkäuen. Es geht vielmehr um Leben, um Einüben und Praktizieren gelebten Glaubens, um die Zusammenführung von Kopf und Herz. So wie der Lateiner gesagt hat, non scholae sed vitae, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, aber für das Leben im Glauben. Deshalb ist es von unschätzbarem Wert, dass Sie, liebe Bekalerinnen, hier nicht nur zum Unterricht zusammenkommen, sondern in einer Lern- und Lebensgemeinschaft zusammengefügt sind, eingebunden auch in die Hausgemeinschaft der Schwesternschaft. Gerade hier sind Erfahrungen möglich, die Kompetenzen fördern und vertiefen, Kompetenzen für das persönliche Leben wie für den Beruf, aber vor allem für die Einübung des Rechten zur Ruhe kommens, dass sie in ihrem späteren Dienst nicht ausbrennen. Hier lernen sie, aus der Quelle des Lebens zu schöpfen, in Zeiten der Anspannung und in Zeiten der Entspannung, in Zeiten der Freude, genauso auch wie in Zeiten der Enttäuschung und des Kummers. Wer zu dem kommt, den er liebt, der sieht nicht auf sich, sondern auf den, der sein Herz erfüllt und ihm Leben schenkt. Das zu erfahren und zur Lebenshaltung werden zu lassen, dafür lohnen sich alle Mühen, alle Anstrengungen und alle Aufregungen, die es in den Jahren hier gibt und die einfach auch mit dazugehören. Und wenn Sie einmal im hohen Alter zurückschauen auf Ihre Zeit in Aidlingen, dann können Sie nur von Herzen dankbar sein, denn dann wird die Bibelschule in Ihren Augen tatsächlich das beste Erholungsheim. Lassen Sie uns noch beten. Herr Jesus Christus, wie wunderbar ist es, dass du alle einlädst, die mit sich selbst nicht zurechtkommen, die leiden unter ihrer Unfertigkeit, unter ihren Mängeln, unter dem, dass sie nicht so sein können, wie sie gerne wollen. Und du forderst nicht, dass sie es doch schaffen, dass sie sich immer wieder neu bemühen und anstrengen, sondern du sagst nur, komm zu dir, komm zu mir, wir sollen zu dir kommen. Herr, auf dich schauen. Du hast das Entscheidende schon längst getan. Wir müssen nicht perfekt sein. Das Einzige, worauf es ankommt, ist, uns beschenken zu lassen von dir mit dem, was du getan hast. Herr, und dafür lohnt es sich wirklich, zu dir zu kommen, dich näher kennenzulernen, dich lieben zu lernen, dir immer tiefer zu begegnen. Das wird hier möglich. Dazu hast du uns dein Wort gegeben. Dazu hast du das Miteinander von Christen gefügt. Gerade auch dort, wo wir uns vielleicht schwer tun miteinander, wo es hakt und Spannungen gibt und wo wir doch gerade das lernen können. Du bist das Entscheidende. Du bist der Entscheidende. Danke für das Geschenk der Bibelschule. Danke für das Geschenk der Gemeinschaft. Danke für das Geschenk des Glaubens, für die Ermutigung, die du uns gibst, auch für unser ganz persönliches Leben und Miteinander. Dafür loben wir dich. Dafür preisen wir dich. Dazu hilf uns weiter. Amen. Lassen Sie uns wieder miteinander singen. Gott wird dich tragen, im Liederbuch Nummer 423. Also 443.
Herr Stoll, wir danken Ihnen ganz herzlich. Es ist tatsächlich so, am Ende eines Schuljahres bleibt für Schüler und für Lehrer immer wieder vieles offen. Wir sind nicht mit allem fertig geworden. Manches war auch nicht befriedigend. Und so ein bisschen schlechtes Gewissen hat man immer. Es hilft nicht, das einfach wegzudrücken. Es hilft auch nicht, zu sagen, ha, noch mal mehr anstrengen. Es hilft der Blick auf Jesus. Er ist der Vollender auch dessen, was unvollkommen bleibt. Vielen Dank für diese Ermutigung. Jetzt habe ich noch ein paar Informationen für Sie. Wir laden jeden herzlich ein zum Mittwochabendkreis, der im alten Mutterhaus in der Sonnenbergstraße mittwochs um 20 Uhr stattfindet. Man kann da einfach dazukommen, außer in den Schulferien. Am nächsten Sonntag hält Pfarrer Jochen Hägele aus Korntal hier die Bibelstunde. Wenn Sie rausgehen, beachten Sie die Schriften, die da draußen auf dem Tisch liegen. Unter anderem gibt es dann noch unseren Freundesbrief mit Berichten und Fotos vom Pfingstjugendtreffen und noch ein paar Hefte über Gebetsanliegen, 30 Tage Gebet für die islamische Welt. Zurzeit ist ja Ramadan, alle Muslime weltweit fasten. Und Christen nutzen diese Zeit ganz bewusst, um für Muslime zu beten. Und das können Sie gerne mitnehmen, soweit noch welche da sind. Herzlich möchten wir auch Sie bitten, mit uns zusammen zu beten für unsere Sommereinsätze. Es ist nicht mehr lange, dann fangen unsere Freizeiten an, Kinderfreizeit, Zeltlager, Mädchenfreizeit, Jungsfreizeit, das Ferienprogramm in unseren Gästehäusern und der Bibelkurs. Auch hier sind wir sehr dankbar, wenn Sie für uns und für die Teilnehmer, für die Gäste beten, einfach das Gotteswort Herzen erreicht und berührt und verändert. Wir laden Sie ein, jetzt im Anschluss alle zu Kaffee und Kuchen draußen, hier vor dem Zelthaus. Freuen uns, dass das Wetter bis jetzt hält. Und die, die dann zur Abschlussfeier hier bleiben und wieder hier reinkommen, bitten wir, dass Sie, wenn möglich, Ihren Trinkbecher mitbringen. Weil es doch recht warm ist, ist es ganz gut, man kann dann zwischendurch noch was trinken. Habe ich noch was vergessen?
Nee, Sie haben nichts vergessen, Sie wussten es nur nicht. Für diejenigen, die vielleicht nicht eine ganze Stunde Kuchen essen wollen oder nicht so lange brauchen, bieten wir noch eine kurze Hausführung durchs Mutterhaus an. Wir würden uns einfach mit Ihnen hier vorne vor der Bühne um 15.15 Uhr treffen. Genau, wer dazu Lust hat, ist herzlich eingeladen.
Super, vielen Dank. Und jetzt singen wir noch zum Abschluss das Lied Nummer 386. Wollen uns einfach miteinander freuen an allem Guten, was Gott uns schenkt. An der Sonne, am Licht und an seiner Liebe. 386. Vielen Dank, Frau Konrad. Und jetzt Ihnen allen einen guten und gesegneten Sonntag und viel Freude beim Reden.